0816. Alle Tassen im Schrank. Der Podcast rund ums Leben und Überleben im täglichen Wahnsinn. Hier sprechen wir mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung, Angehörigen und Profis und stellen Unterstützungsangebote, Erfahrungswerte und Informationen vor. Weil psychisches Wohlbefinden ein Thema von uns allen ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 0816 Alle Tassen im Schrank. Und heute möchte ich euch den Verein Segemi vorstellen. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr gleich. Und zwar von meinen beiden Interviewpartnerinnen. Da habe ich hier zu Gast Clara Djörbiro und Behechta Öninger. Und Clara, du bist Psychologin und die Koordinatorin vom Dolmetschenden Pool. Und du bist auch Künstlerin und machst Poetry Slams und Infoshows. Und Behechta, du bist Psychologin und du arbeitest im psychosozialen Zentrum und du machst auch eine Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin. Herzlich willkommen.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank. Ja, sagt mal, wofür steht denn eigentlich die Abkürzung Segemi?
Ja, für seelische Gesundheit und Migration. Der Hintergrund ist, dass die Beratung von Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung im zunächst psychologischen Bereich mittlerweile auch ein bisschen übertragen auf den somatischen Bereich, genau.
Und was macht Segemi genau?
Wir haben zum einen das psychosoziale Zentrum, wo PsychologInnen und Sozialberaterinnen arbeiten und wir beraten Menschen mit Migrations- und oder Fluchterfahrungen, die psychisch belastet oder erkrankt sind. Wir bieten Einzelberatung an, in denen wir Kinder, Jugendliche und Erwachsene sehen, und es ist ein niedrigschwelliges Angebot. Das heißt, jede Person kann erstmal zu uns kommen. Es ist eine kostenlose Beratung und im Erstgespräch wird dann das Anliegen geklärt und dann besprechen wir, ob die Beratung bei uns weitergeht oder ob es eine Weitervermittlung an andere Stellen braucht oder ob wir die auch erstmal überbrückend sehen, bis die in eine Psychotherapie kommen.
Da will ich gleich nochmal näher nachfragen, was es mit den einzelnen Angeboten auf sich hat, aber vielleicht vorab nochmal die Frage, seit wann gibt es Segemi und wie ist Segemi eigentlich entstanden?
Segemi gibt es seit 2015 und hat sich so entwickelt, dass verschiedene Menschen aus dem Gesundheitswesen mit der Versorgung geflüchteter Menschen nicht zufrieden waren und sich entschieden haben, diesen Verein zu gründen.
Und jetzt habt ihr gerade schon erzählt, es kommen Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung. Und wie kann ich mir das ganz plastisch vorstellen? Wie sieht so eine Beratung aus?
Zunächst können die Personen sich entweder telefonisch oder per Mail oder aber auch über unsere Webseite bei uns anmelden. Wir haben leider auch wie viele andere Stellen eine Warteliste. Im Schnitt müssen die Menschen leider auch 6 Monate warten, bis es zu einem Termin kommt. Es kann auch mal schneller gehen, aber das war so der Schnitt im letzten Jahr. Und dann geht es im Erstgespräch erstmal um natürlich die Vorstellung. Es ist ganz wichtig, bei dieser Zielgruppe sich am Anfang Zeit zu nehmen, die Rahmenbedingungen zu erklären. Weil viele, die zu uns kommen, haben belastende Erfahrungen gemacht, kommen mit großer Unsicherheit zu uns, haben vielleicht auch Ängste, weil die nicht genau wissen, was die erwartet bei uns an der Beratungsstelle. Das heißt, das Erstgespräch dient erstmal dazu, diese Unsicherheiten zu nehmen, denen genau zu erklären, was wir machen, was wir auch nicht machen, weil auch vielleicht das Konzept der Beratung, psychologischen Beratung, nicht jeder Person klar ist und manche dann auch mit dem Anliegen kommen, bei uns Medikamente zu bekommen. Von daher ist es wichtig, sich erstmal dafür Zeit zu nehmen. Und dann nutzen wir natürlich auch im weiteren Schritt die Anliegenklärung. Also warum ist die Person bei uns? Was wünscht sie sich?
Und was sind so klassische Anliegen, mit denen die Menschen zu euch kommen?
Das ist sehr breit gefächert. Also es ist schwierig zu sagen, das ist so das Anliegen, weil wir eben erstmal kein Ausschlusskriterium haben. Also zu uns können Menschen mit ohne Papiere kommen. Es ist egal, was für einen Aufenthaltsstatus die haben. Es ist auch nicht Voraussetzung, dass jemand erst ein Jahr hier ist. Es kann auch jemand zu uns kommen, der hier geboren ist, aber einen Migrationshintergrund hat. So, das heißt, erstmal gibt es ganz unterschiedliche Themen, mit denen zu uns kommen, auch je nachdem, ob es irgendwie ein Kind ist, eine junge Person, eine erwachsene Person. Und es ist aber tatsächlich oft so, dass eine Gesamtbelastung vorherrscht, weil die Menschen, die zu uns kommen, häufig im Herkunftsland schon belastende Erfahrungen gemacht haben, dann häufig auch auf der Flucht viele schlimme Schicksalsschläge erlebt haben und dann auch vor Ort natürlich mit unterschiedlichen akuten Stressoren konfrontiert sind, wie die Behördengänge, die Sprache können die zum Teil noch nicht. Und auch die Wohnverhältnisse, also einfach vieles, was zusammenkommt, so dass häufig eben nicht nur das eine Anliegen vorherrschend ist, sondern eher ja so ein Päckchen mit unterschiedlichen Themen. Und da sind wir auch sehr dankbar, dass wir jetzt auch eine Sozialberatung bei Segemi haben und dann die Arbeit so ein bisschen aufteilen können.
Wollte ich gerade nachfragen. Das sind ja so Situationen, wo ich mir vorstellen kann, dass es oft viele Brandherde in Anführungszeichen gibt. Viele Probleme, die gelöst werden wollen, die wahrscheinlich gar nicht alle bei euch unterkommen können. Wie lang kann eine Beratung gehen?
Im Erwachsenenbereich bieten wir bis zu 5 Gespräche an und im Kinder- und Jugendbereich bieten wir bis zu 10 Gespräche an. Und uns ist auch durchaus bewusst, dass das nicht genug Gespräche sind. Das ist auch das, was schwierig ist, weil wir natürlich auch merken, dass da viel mehr Bedarf ist. Aber diese Termine können auch gestreckt werden. Das heißt, wenn es darum geht, die Person braucht zum Beispiel eine psychotherapeutische Anbindung, dann können wir auch schauen, dass wir sagen, gut, wir strecken diese 5 Termine, damit es trotzdem einmal im Monat zumindest einen Kontakt bei uns gibt. Oder wir gucken dann parallel zur psychologischen Beratung auch, welche Themen es in der Sozialberatung gibt. Und dann kriegen die da auch nochmal Gespräche, so dass wir versuchen, in dem Rahmen sicherzustellen, dass wir die nicht 5-mal sehen und dann verabschieden und keine Anschlussversorgung geklärt ist.
Und jetzt hast du eben schon gesagt, bestimmte Erwartungen sind da vielleicht, die nicht erfüllt werden können, wie zum Beispiel beim Thema Medikamente. Und was kann ich denn erwarten als ratsuchende Person und was kann ich nicht erwarten?
Was nicht erwartet werden kann, ist eben die medikamentöse Einstellung. Wir haben vor Ort keine Psychiater, keine Psychiaterin. Es kann auch nicht erwartet werden, dass wir zum Beispiel eine Wohnung suchen, weil auch dieses Anliegen wird oft in der Beratung deutlich, dass sie schon, ich hatte einen Klienten zum Beispiel, der hatte schon seit 7 Jahren jetzt in einer Wohnunterkunft gelebt, so. Und natürlich war das dringende Anliegen, eine Wohnung zu finden. Was wir machen können, ist gerade in der Sozialberatung, da nehmen sich die Kolleginnen auch Zeit dafür, die in so zu beraten, ist, dass die ihnen aufzeigen, die und die Stellen gibt es. Es gibt einen Wohnberechtigungsschein beispielsweise und eben bei der Beantragung unterstützen. Aber es ist nicht möglich, auf Wohnungssuche zu gehen. Was wir machen, ist eben aber immer dabei zu unterstützen, dass die weitervermittelt werden. So. Also sei es jetzt irgendwie ein rechtliches Thema, wo wir dann mit denen gemeinsam schauen, welche Beratungsstellen gibt es, oder aber auch Freizeitangebote. Und da sind unsere Praktikantinnen wirklich ein großer Teil, weil die uns ganz toll dabei unterstützen, die Menschen dann auch anzubinden, irgendwie in bestimmten Gruppen, wo die gemeinsam Sport machen können. Es gibt ja mittlerweile ganz viele Angebote in Hamburg auch. Je nach Stadtteil gibt es ja auch ehrenamtsbezogene Angebote, die auch zum Teil schon mal begleitet wurden. Also da hatten wir eine Klientin, die wir in so eine Empowerment-Gruppe anbinden wollen. Und dann ist auch eine Praktikantin mit hingegangen, damit sie da ankommt, weil auch oft da schon die Hürde ist, ich finde den Weg nicht oder ich habe Angst, mich zu verlaufen.
Und ihr macht ja, habe ich auf der Website gesehen, auch Gruppen.
Genau, wir bieten zwei Gruppen an, und zwar bisher eine Frauengruppe. Das ist eine Stabilisierung und Entspannungsgruppe. Wir hatten jetzt zwei Durchläufe. Also die erste Gruppe hat tatsächlich erst im letzten Jahr gestartet, wo es darum geht, den Frauen Entspannungsverfahren zu vermitteln, damit die einen Umgang mit Stress finden können. Und wir planen auch weitere Gruppen. Wir haben jetzt gerade erst eine Gruppe beendet und sind jetzt gerade wieder in der Rekrutierungsphase für eine neue Gruppe. Und diese Gruppe wurde von einer Dolmetscherin unterstützt. Die beiden letzten Gruppen waren mit Frauen aus Afghanistan und dem Iran. Und dann hatten wir eine Dolmetscherin, die Dari Farsi übersetzt hat. Und wir waren begeistert, wie gerne die auch teilgenommen haben, was für Rückmeldungen die uns gegeben haben. Und es war vor allem sehr schön zu sehen, was für eine Gemeinschaft sich dann auch durch die Gruppe gebildet hat. Also, dass die Frauen dann in der Pause die Zeit genutzt haben, Telefonnummern auszutauschen, gemeinsam dann die Gruppe verlassen haben und irgendwie nochmal einkaufen gegangen sind und dass dadurch eben auch das soziale Netz nochmal erweitert werden konnte. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist die NADA-Akupunktur, die eine Kollegin von mir durchführt. Das ist eine Ur-Akupunktur, die kostenlos ist. Wir bieten eine Sprechstunde einmal in der Woche an, wo die Menschen ohne Anmeldung zu uns kommen können. Und das Angebot kann auch unbegrenzt genutzt werden. Also es gibt auch Klientinnen, die jetzt vielleicht schon 10-mal da waren, die auch wöchentlich kommen. Und da macht gerade auch unsere andere Kollegin die Weiterbildung dazu, so dass es zukünftig dann auch zwei Kolleginnen geben wird, die diese Gruppe machen.
Klasse, wie kam es, dass es gerade Akupunktur geworden ist?
Akupunktur kann gegen innere Unruhe, Stress und Schlaflosigkeit helfen, was Themen sind, die sehr häufig bei uns vorkommen. Also eigentlich kann man in den meisten Fällen davon ausgehen, dass Schlafstörungen als begleitende Symptomatik vorherrschend sind. Viele haben eben auch Stress aufgrund der Stressoren, die ich auch vorhin benannt habe, also auch akute Stressoren, mit denen die konfrontiert sind. Und da kann es eben helfen, gerade wenn wir sagen, okay, die Person möchte einen Psychotherapieplatz, es dauert aber leider Monate, bis wir einen Platz finden, dann kann das erstmal unterstützend wirken und zu einer ersten Entspannung, Stabilisierung führen.
Ja, Thema Psychotherapieplatz, das ist ja, schätze ich mal, etwas, was euch sehr häufig begegnen wird. Wie ist da die weitere Vermittlung, Anbindung?
Also es ist im ersten Schritt so, dass wir bei den PsychotherapeutInnen anfragen, die auch schon bei uns im Dolmetschpool registriert sind. Also wo wir wissen, die arbeiten mit Dolmetschenden, die werden dann zunächst angefragt, dann wird übers Internet geschaut, wer ist auch wohnortnah und dann wird ganz viel angerufen und E-Mails geschrieben. Also es läuft dann wirklich darum zu gucken, wann sind die Sprechstunden, wann können wir die erreichen und dann wird da einfach ganz viel Zeit auch für genutzt, die anzurufen und nach Therapieplätzen zu fragen.
Wie sind die Chancen, in einem absehbaren Zeitraum einen Platz zu finden?
Ja, das ist eine unserer größten Hürden tatsächlich. In letzter Zeit mache ich die Erfahrung, das ist 6 Monate oder länger. dauert. Ich habe auch welche, die ein Jahr gewartet haben, die ich dann irgendwie so im telefonischen Kontakt immer mal wieder gesprochen habe, um nicht den Kontakt zu verlieren. Und parallel wurde nach Therapieplätzen gesucht. Aber ich würde sagen, es dauert im Schnitt schon ein halbes Jahr.
Was mich interessiert ist, wie viele Psychotherapeuten, PsychotherapeutInnen habt ihr denn im Pool? Wisst ihr das?
Also wir haben um die 70 Praxen, die mit uns zusammenarbeiten, auch mit den DolmetscherInnen. Vielleicht sage ich einmal kurz was zum Dolmetschpool an sich. Also wir haben einen Pool an freiberuflichen DolmetscherInnen, die mit uns zusammenarbeiten. Die sind eben freiberuflich für uns tätig und begleiten die KlientInnen und PatientInnen zur Psychotherapie. Genau. Kurzfristig oder auch langfristig. Und eben auch in fachärztliche Praxen begleiten sie auch. Das heißt eben bei der Psychotherapiesuche schauen wir das erstmal, welche Praxen arbeiten schon mit uns zusammen und arbeiten auch schon mit DolmetscherInnen zusammen, weil das eben ganz oft natürlich Thema ist, die sprachliche Hürde, und weil es ja auch immer nochmal was anderes ist, eine Psychotherapie in der Muttersprache durchzuführen. Auch wenn Deutschkenntnisse vorhanden sind, das ist ja einfach nochmal was anderes. Und es kommen mehr und mehr Praxen dazu. Gleichzeitig ist es begrenzt. Also der Dolmetschpool ist von der Stadt gefördert, was total schön ist. Und die stellen uns eben ein Budget zur Verfügung, mit dem wir dann die DolmetscherInnen finanzieren können. Und das ist natürlich leider nicht endlos, sodass wir das immer so ein bisschen haushalten müssen.
Das heißt, wie kann ich mir das praktisch vorstellen? Kriegt dann eine Person quasi kostenlos einen Dolmetschenden dazu? Gibt es ein bestimmtes Kontingent pro Person? Wie funktioniert das?
Genau, also es ist kostenlos sowohl für die KlientInnen als auch für die ÄrztInnen oder PsychotherapeutInnen. Kostenlos im Sinne von natürlich die Stadt bezahlt ist, also wir bezahlen die DolmetscherInnen, und da gibt es ein Kontingent. Also wir haben so und so viel Budget und das teilen wir dann auf und müssen dann auch immer ein bisschen rechnen, mit den Praxen kommunizieren, wie viel ist gerade möglich. Also das Kontingent ist nicht unbedingt pro KlientIn dann sozusagen, sondern insgesamt pro Praxis zum Beispiel. Und dann sagen wir der Praxis, ihr habt so und so viele Dolmetschtermine, die ihr sozusagen wahrnehmen könnt. Und dann müssen sie sich das auch ein bisschen einteilen, auf wie viele KlientInnen sie das aufteilen und so weiter und so fort. Genau.
Das heißt, wenn ich als Psychotherapeut oder Psychotherapeutin eine Therapie durchführen würde mit einer Person, für die ich jemanden benötige, der die dolmetscht, kann ich dann problemlos auch eine Langzeittherapie quasi beantragen und damit rechnen, dass ich die auch in dem Zeitumfang durchführen kann?
Ja, genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel Psychotherapeutin wärst und dich an Segemi wenden würdest, dann würden wir dir ein Kontingent zur Verfügung stellen und sagen, so und so viele Gespräche pro Quartal sind möglich. Und dann ist es auch gesichert, dass es für eine Langzeittherapie möglich ist. Das ist dann eben so ein bisschen auch unser Job, das so zu haushalten, dass eben die PsychotherapeutInnen sich darauf verlassen können, dass es dann auch durchführbar ist.
Wie schwer oder einfach ist es denn, PsychotherapeutInnen zu finden, die so arbeiten, und auch Dolmetschende zu finden, die sich diese Arbeit zutrauen?
Also ich habe das Gefühl, im psychotherapeutischen Bereich wird es besser, also dadurch, dass wir mit mehr PsychotherapeutInnen auch zusammenarbeiten, da erreichen uns auch häufiger mal Anfragen, dass PsychotherapeutInnen sagen, oh, ich würde das total gerne machen, und wie ist das, wie sind da die Möglichkeiten? Gleichzeitig ist bei vielen auch die Hemmschwelle irgendwie hoch, vielleicht haben die auch mal schlechte Erfahrungen gemacht mit DolmetscherInnen. Häufig ist es in der Praxis so, dass betroffene Menschen sich zum Beispiel ein Familienmitglied mitnehmen zum Übersetzen, und das kann gut funktionieren, kann aber auch total schwierig sein. Gerade im psychotherapeutischen Bereich ist es natürlich nicht besonders ratsam, dass eine Person, die einem nahesteht, da mit dabei ist und dann übersetzt. Das heißt, ja, das ist so eine gewisse Awareness, die wir da auch mit den PsychotherapeutInnen schaffen müssen, dass sie merken, hey, es ist ein Unterschied, ob eben zum Beispiel ein Familienmitglied mitkommt oder eine professionelle Dolmetscherin. Im fachärztlichen Bereich, den wir jetzt auch ausbauen. Seit ein, zwei Jahren haben wir eben auch die Möglichkeit, dass in fachärztlichen Terminen gedolmetscht wird. Das ist noch ein kleineres Kontingent, auch ein kleinerer Pool. Da ist oft die Hürde noch so ein bisschen größer. Da sind die ÄrztInnen noch mal ein bisschen zögerlicher oder skeptischer. Das heißt, da leisten wir auch viel, ich sag mal, Überzeugungsarbeit, da auch dafür zu werben, dass das eben wichtig und förderlich ist. Was die DolmetscherInnen angeht, ist es so, dass die meisten DolmetscherInnen sind freiberuflich tätig und für viele verschiedene Stellen. Da ist oft eine total hohe Bereitschaft und eine total hohe Motivation, da auch eben zu helfen, zu unterstützen. Da erlebe ich das bisher zumindest nicht so, dass da eine Skepsis ist oder eine Scheu, in psychotherapeutischen Gesprächen zu dolmetschen. Im Gegenteil, da ist echt eine hohe Bereitschaft. Um die 80 DolmetscherInnen haben wir irgendwie so cool.
Und das heißt, wenn jetzt Ärzte, Ärztinnen, PsychotherapeutInnen zuhören, dann sind die herzlich eingeladen, sich auch bei euch zu melden.
Ja, sehr, sehr gerne. Also wir freuen uns, das zu erweitern und das breiter zu streuen. Und gerade natürlich auch im fachärztlichen Bereich ist es ja schön, wenn auch möglichst viele Fachrichtungen zum Beispiel abgedeckt sind, dass unsere KlientInnen vielleicht auch aus dem psychosozialen Zentrum im besten Fall für jede fachärztliche Richtung eine Anwendung haben.
Mhm. Wie ist das mit Kliniken und stationären Aufenthalten?
Also im Moment, wir sind ja immer so ein bisschen davon abhängig, was die städtische Förderung sozusagen vorgesehen hat. Im Moment ist es so, dass wir finanziert werden für ambulante Psychotherapien und niedergelassene Fachärztinnen. Das ist das, was gerade möglich ist. Das ist dann manchmal gar nicht so leicht, wenn vielleicht eine Klientin ambulant angebunden war und dann einen stationären Aufenthalt hat. Das ist tatsächlich so eine kleine Lücke, die wir da haben, weil wir das nicht gut abdecken können. Es ist ja auch, man muss sich auch vorstellen, in der Klinik ist die Planbarkeit natürlich auch viel schwieriger. Also wir möchten unseren DolmetscherInnen zusichern, dass die Termine so zuverlässig wie möglich stattfinden, dass sie sich halt auch einteilen können mit der Freiberuflichkeit. Und ich glaube, aus dem Klinikalltag ist es ja bekannt, dass es oft nicht so gut planbar ist. Und da ist es dann auch schwieriger zu sagen, ich buche die DolmetscherInnen von 15 bis 16 Uhr, weil das dann oft in Kliniken leider sich verzögert. Also das ist auch ein Grund.
Wie kommen die Dolmetschenden in der Arbeit an? Ich stelle mir vor, das ist ja auch als jemand, der die vielleicht noch keine Erfahrung mit Psychotherapie gemacht hat und dann auf einmal auch wirklich schwierigen Gefühlen in der Arbeit begegnet, vielleicht in der Traumatherapie mitsitzt. Wie funktioniert das? Gibt ihr denen eine Schulung? Habt ihr Supervision?
Ja, genau. Also wir haben ein Supervisionsangebot einmal monatlich, das die DolmetscherInnen wahrnehmen können. Wir bieten auch Fortbildungen an, sowohl für externe Fachkräfte im Bezug zur Arbeit mit DolmetscherInnen, aber eben auch für die DolmetscherInnen selber, dass sie sich fortbilden können. Manche DolmetscherInnen haben eben keine Erfahrung mit Psychotherapie. Da bieten wir Fortbildungen an, um auch das Thema näher zu bringen und versuchen natürlich, so gut wir könnten, sie vorzubereiten, darauf zu schulen. Wir schauen auch in den Auswahlgesprächen, dass wir das thematisieren, dass wir sagen, eben Psychotherapie ist der Fokus. Welche Erfahrungen habt ihr vielleicht damit? Gibt's da auch Hemmschwellen oder ja, eine Scheue davor? Und wie gesagt, ich erlebe das aber so bei den meisten, dass da eine totale Offenheit und Bereitschaft herrscht und die Supervision dann auch in Anspruch genommen werden, wenn es mal schwierige Situationen gibt, weil die gibt es natürlich. Ne? Da werden ja auch manchmal eigene Themen vielleicht hochgeholt. Viele DolmetscherInnen, natürlich nicht alle, aber viele haben vielleicht selber eine Migrations- oder Fluchterfahrung. Da ist das Thema eigene Selbstfürsorge natürlich auch nicht so leicht. Ne? Ich erlebe dieser sehr gewissenhaft.
Ja, und zusätzlich gibt es auch immer die Möglichkeit, nach dem Termin auch den Austausch mit uns. Also das ist für beide Seiten gut. Ich profitiere total von dem Austausch mit den Dolmetschenden am Ende einer Beratungsstunde und hoffe, dass es umgekehrt dann auch so ist, dass wir auch über schwierige Fälle nochmal uns Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Und ja, was meine Kollegin auch gerade sagte, es sind natürlich Themen, die auch sehr belastend sein können. Und es ist in der Regel so, dass er in der Ich-Form übersetzt wird. Aber es ist auch eben wichtig zu schauen, und das lernen wir ja auch in den Fortbildungen, dass wenn es gerade einen Bericht über beispielsweise eine Folter gibt, dass dann auch die dolmetschende Person eher vielleicht dann von der Ich-Form abweicht, um eben selbst nicht in dieses Erleben reinzukommen.
Genau, und im psychosozialen Zentrum ist eben natürlich das auch möglich mit DolmetscherInnen. Also das ist da unsere erste Anlaufstelle sozusagen. Also das heißt, meine Kollegin und die anderen Kolleginnen aus dem psychosozialen Zentrum arbeiten auch mit unseren DolmetscherInnen zusammen.
Mhm. Ja, Besche, jetzt hast du ja schon gesagt, also zwei Beispiele für was lernt man vielleicht in so einer Schulung, worauf achtet man? Gibt es noch weitere Sachen, wo ihr sagen würdet, da können entweder Dolmetschende oder TherapeutInnen oder BeraterInnen drauf achten?
Ja, also im Bereich Dolmetschen schauen wir, dass wir unser Fortbildungsangebot so breit wie möglich fächern. Also einerseits wirklich zum Beispiel im Bereich Psychotherapie, vielleicht auch fachärztliche Richtung, so ich sag mal sehr faktenbasierte Wissensfortbildung, aber dann auch so Themen wie Selbstfürsorge, wie distanziere ich mich, wie schaffe ich es eben sowas, solche schwierigen Situationen mit denen auch umzugehen. Wir kooperieren da auch mit einem anderen Zentrum, mit Frühbiss, die bieten auch Dolmetscherleistungen an im frühkindlichen Bereich und schauen, dass wir uns mit denen zum Beispiel auch absprechen, dass das Fortbildungsangebot dadurch nochmal breiter gestreut ist, dass die DolmetscherInnen eben jeweils die anderen Fortbildungen auch noch besuchen können. Genau. Und wir bieten natürlich auch Fortbildungen an im Bereich überhaupt Dolmetschtechniken und so das Dolmetschen an sich, weil das ist ein recht komplexer Bereich in der Hinsicht, dass es nicht viele Ausbildungen dafür gibt. Also man kann Übersetzen studieren. Es gab vom Gericht die Möglichkeit, sich vereidigen zu lassen in Hamburg. Das gibt es jetzt zum Beispiel nicht mehr. Das heißt, es ist gar nicht so leicht, auch für uns einzuschätzen, wie weit ist eine Person gebildet im Dolmetschen, aber auch für die DolmetscherInnen selber, die, wenn sie sagen, ich möchte mich professionalisieren, gibt es gar nicht so unendlich viele Angebote. Und das versuchen wir auch ein bisschen abzudecken, auch durch die Kooperationen. Ja, was die Fortbildung für Fachkräfte angeht, da ist eben auch der Schwerpunkt mit dem wir uns halt auskennen. Also wie ist die Arbeit mit DolmetscherInnen, worauf ist zu achten? Gerade wenn Fachkräfte noch gar nicht mit DolmetscherInnen zusammengearbeitet haben, geht es da teilweise auch so um Basics. Wer sitzt wo zum Beispiel? Wie achte ich auf meine Sprechgeschwindigkeit? Was muss ich vorbesprechen? Was muss ich nachbesprechen? Sowas. Aber eben auch das Thema Awareness für Mehrsprachigkeit, für interkulturelle Kompetenzen.
Wenn ich euch jetzt fragen würde, falls jetzt jemand zuhört und diejenige hat demnächst eine erste Beratung mit einer dolmetschenden Person gemeinsam, was sind denn so ein paar schnelle Tipps, die ihr geben könnt?
Natürlich ist es erstmal eine ungewohnte Situation, weil wir das ja sonst aus der psychologischen Beratung oder auch aus der psychotherapeutischen Arbeit kennen, dass es eher ein Zweier-Team ist. Es verändert was, weil es ist eine Triade, es ist nochmal eine Person mit im Raum. Und deswegen würde ich sagen, erstmal auch da wieder wichtig, sich Zeit zu nehmen, überhaupt erstmal zu erklären, okay, also den Namen der dolmetschenden Person, nochmal die Schweigepflicht besonders hervorzuheben, weil oft auch Ängste kommen bei den KlientInnen, wie, ja, die Person ist aus meinem Kulturkreis, vielleicht kennt die ja jemanden aus dem Familienbekanntenkreis. Deswegen würde ich sagen, das ist erstmal sehr wichtig. Und dann auch erstmal vielleicht mit so ein paar, ja, so ein bisschen mit Smalltalk zu beginnen. Vielleicht, wie geht es Ihnen? Wie haben Sie hierher gefunden? Um dann auch erstmal zu gucken, ob die sich gut verstehen. Weil wenn jemand Arabisch spricht, dann bedeutet das nicht direkt, dass die dolmetschende Person auch die Klientin versteht, sondern es gibt unterschiedliche Dialekte. Also da auch gleich am Anfang einmal beide Seiten zu fragen, wie die Verständigung ist.
Genau, das würde ich auch sagen. Also da hat man jetzt gerade schon gehört, auch von dem, was Beesch da geschildert hat, da ist schon viel Verantwortung auch bei der Fachkraft. Deswegen ist es auch so wichtig, dass die so ein bisschen ja sich damit auskennen oder sich damit beschäftigen, bevor sie in dieses Gespräch reingehen. Weil als betroffene Person würde ich sagen, ist diese ganzen Dinge sollten nicht in der Verantwortung der betroffenen Person liegen, so sich dafür einzusetzen, dass wir uns alle vorstellen, was sind jetzt die Rollen und wie sitze ich und so weiter, sondern das muss eigentlich von der therapeutischen Seite kommen und die betroffene Person kann dann versuchen sich natürlich auch mental auf diese Situation vorzubereiten, so es ist unbekannt, es ist neu und dann möglichst Dinge anzusprechen, offen nachzufragen, wenn irgendwas nicht verstanden wird, vielleicht auch wenn es manchmal ungewohnt ist, aber Unwohlsein auch irgendwie zu äußern, zu sagen so, hey, komme ich gerade nicht mit oder so.
Ja, mir ist gerade auch noch eingefallen, eine Sache, die noch wichtig wäre, ist am Anfang des Gespräches auch zu mitzuteilen, dass es mal sein kann, dass ich als Beraterin mal kurz ein Stoppzeichen gebe oder auch mal kurz unterbreche, dass das nichts damit zu tun hat, dass mich das Thema nicht interessiert, sondern dass es eben wichtig ist, damit auch in der Übersetzung nichts verloren geht. Also sich irgendwie bewusst sein, wir sind trotzdem dafür verantwortlich, auch den Rahmen festzulegen. Und die dolmetschende Person sollte dann in ihrer Rolle bleiben, weil sonst kann es natürlich dazu führen, dass die Rollen irgendwie vertauscht werden und dann zwischen Klient, Klientin und der dolmetschenden Person Austausch stattfindet, was ich nicht mitbekomme. Also wirklich den Rahmen erstmal festlegen.
Ja, also im besten Fall ist die dolmetschende Person tatsächlich das Sprachrohr für beide Parteien und nicht mehr, so blöd oder hart das auch klingt. Das ist auch oft natürlich für die DolmetscherInnen gar nicht einfach, aber so die Rolle der DolmetscherInnen ist, alles zu übersetzen, was eben gesagt wird oder halt einzuhaken, wenn sie nochmal irgendwie ein langsames Sprechtempo braucht oder eine Wiederholung oder sowas. Und eben nicht zu sagen, ich bin jetzt auf dieser Seite oder ich helfe auch oder so. Das ist in der Psychotherapie ja oft gar nicht so einfach. So, die Psychotherapeutin ist dafür zuständig sozusagen für den Therapieprozess und die DolmetscherIn übersetzt nur in Anführungszeichen. Das ist ja eine sehr, sehr wertvolle und schwierige Aufgabe.
Und wenn es möglich ist, dann ist es auch sinnvoll, zwei Wartebereiche zu haben, ne? Also so ein bisschen, dass in dieser Zeit, wo die gerade warten, nicht schon persönliche Gespräche ausgetauscht werden, ne, ist es natürlich auch nachvollziehbar, dass die Klientin oder der Klient so erleichtert ist und glücklich darüber, auf der Muttersprache sich mitteilen zu können, dass dann auch der Raum genutzt wird vor dem Termin. So, das, natürlich ist das nicht immer machbar, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann finde ich, sollte die dolmetschende Person auch selbst entscheiden dürfen, ob sie jetzt in dem Warteraum sitzt, wo die Klientin oder der Klient sitzt, oder ob sie sich lieber in einen separaten Raum findet.
Auch zum Schutz für die DolmetscherIn insgesamt, ne? Also dieses Thema Nähe und Distanz ist ja auch für die DolmetscherIn wichtig, wenn man sich vorstellt, dass die vielleicht 5 bis 6 Therapiegespräche dolmetschen an einem Tag und sie brauchen eine gewisse, natürlich auch mitschwingen, aber auch eine gewisse Distanz, um gut auf sich achten zu können.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ihr das so sagt, dann denke ich, ja, da ist eine Person, mit der was geteilt wird oder vermeintlich geteilt wird, die vielleicht auch in die dann viel hineingelegt wird, die vielleicht schon besser angekommen ist, mehr weiß, die gerne auch vielleicht als helfende Person dazugenommen werden würde.
Genau, und also uns ist zum Beispiel auch total wichtig, dass die DolmetscherInnen auch sowas wie Telefonnummer nicht rausgeben oder so, weil das natürlich auch passieren kann, dass dann die Klientin sagt, ah, warte, könntest du vielleicht noch, und dann schickt sie ihnen noch irgendwas oder komm doch da noch hin mit oder so. Und dass halt die Dolmetscherinnen wissen, so, dass es, ja, dass sie da auch den Schutz haben.
Ich stelle es mir auch schwierig vor, wenn ich als dolmetschende Person ein Missverständnis mitbekomme, dass ich in meiner Rolle gut sehe.
Ja, das ist auch eine ganz typische Frage, die wir auch oft in den Vorstandsgesprächen führen. So, wie würden Sie reagieren, wenn zum Beispiel Sie das Gefühl haben, oh, da hat jetzt jemand nicht die Wahrheit gesagt oder da ist irgendwie ein Widerspruch oder sowas. Und das ist natürlich gar nicht leicht, da in der Praxis dann einfach nur zu übersetzen. Und gleichzeitig ist es, ja.
Was ich vorhin meinte, könnte genau hilfreich sein, auch in solchen Themen sich nochmal Zeit zu nehmen nach dem Gespräch für einen Austausch zwischen BehandlerInnen und DolmetscherInnen. Weil es natürlich, und das ist das Besondere daran, sehr kultursensibel ist. Da ist eine Person, die sehr wahrscheinlich mehr Wissen hat in dieser Kultur als vielleicht ich in dem Moment. Und dann ist es gut, auch nochmal darüber zu sprechen. Mir ist das und das aufgefallen. Das hat die Person gesagt. Ist das jetzt gerade etwas Wahnhaftes oder ist das in der Kultur gar nicht abnormal? So. Und deswegen, das bedeutet schon, dass sowas auch wichtig ist. Und das macht die Arbeit auch so besonders.
Ja. Das ist ganz spannend. Ich hatte in der letzten Folge Janan Baskin hier, mit der ich über transkulturelle Therapie gesprochen habe. Und wir haben auch über den Punkt gesprochen, was braucht es denn eigentlich an kulturellem Wissen, um therapeutisch arbeiten zu können? Oder was braucht es vielleicht auch nicht? Was reicht vielleicht auch schon? Wie blickt ihr denn auf diese Frage?
Nicht so einfach. Also ja, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, Beesh, da ist es ja können so viele Themen aufkommen und es gibt so viele kulturspezifische Sachen und es ist schwer, zum Beispiel von einer Psychotherapeutin zu erwarten, dass sie Kulturspezifika ganz vieler verschiedener Kulturen kennt. Aber eine gewisse Offenheit ist auf jeden Fall wichtig, dann zuzuhören, dann, gerade wenn zum Beispiel eine Dolmetscherin da ist und es die Möglichkeit gibt, zu einem Nachgespräch Fragen zu stellen, da neugierig zu bleiben. Ja.
Ja, ich finde eine nicht wissende Haltung sehr sinnvoll, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass für uns Selbstverständliches auch bei der Person bekannt ist, sondern dass uns bewusst ist, dass Krankheit in jedem Kulturkreis anders definiert sein kann. Etwas, was bei uns als krank gilt, muss in der anderen Kultur nicht krank bedeuten, dass wir auch uns bewusst sind, dass es bestimmte Erwartungen gibt auf Seiten der KlientInnen, wo eben so eine nichtwissende Haltung auch hilfreich sein kann. Also tatsächlich mit denen zu besprechen, was wünschen sie sich von der Behandlung oder der Beratung. Weil es, das nehme ich so mit in der Beratung, häufig der Fall ist, dass in anderen Kulturkreisen auch ich als Beraterin, als Autorität gesehen werde, wo es gilt, als Klient oder Klientin niemals Nein zu sagen. Und wo genau sowas eben mit so einer nicht wissenden Haltung aufgedeckt werden kann. Und da kann man auch gut in den Dialog gehen und sagen, bei uns in der Arbeit, das ist so und so, wie sehen Sie das? Und deswegen würde ich sagen, so eine nicht wissende Haltung, Geduld, dass das nicht bedeutet, weil jemand jetzt gerade die Hausaufgabe nicht umgesetzt hat, ist die Person nicht veränderungsmotiviert, sondern tatsächlich auch zu schauen, hat sie das Konzept von Therapie verstanden, hat sie das Konzept verstanden, dass es ja auch Hilfe zur Selbsthilfe ist und dass die Behandlerin oder der Behandler nicht den Lösungsweg vorgibt, sondern dass gemeinsam geschaut wird, welche Wege es gibt und die Behandlerin mit dem Behandler unterstützen zur Seite steht und die Person, die selbst den Weg selbst auch gehen muss.
Und was, finde ich, in jedem Bereich der transkulturellen Arbeit irgendwo gilt, ist auch immer wieder vielleicht diesen Schritt zurückzumachen und sich bewusst zu machen, auch der eigenen Vorurteile und Stereotypen, die man im Kopf irgendwie hat, dann auch nicht in eine Abwehr zu gehen von wegen, nein, ich bin überhaupt, ich habe gar keine Vorurteile oder so, weil die haben wir alle so, wir sind alle so aufgewachsen und das geht dann in dieselbe Richtung in dem Moment, in dem ich mir bewusst bin, ich habe vielleicht meine vorgefertigten Denkmuster. Wenn ich das weiß, dann kann ich viel mehr dann offen dafür sein und gucken, was kommt auf mich zu und wo kann ich mich noch irgendwie weiterbilden, wo kann ich dazulernen und nicht irgendwie vorgefertigte Sachen. Okay.
Da fällt mir auch noch eben genau die Angst auch vor Psychotherapie nochmal ein. Auch da ist es ganz, ganz wichtig, sensibel mit umzugehen, weil Therapie nicht in jedem Kulturkreis auch stattfindet. Ich habe zum Beispiel viele Menschen in der Beratung, die aus Afghanistan sind, die durchaus das Konzept von Psychiatrie kennen. Und wenn ich dann weiterfrage, ob die schon mal eine Psychotherapie gemacht haben, dann habe ich eben bemerkt, dass das gar nicht so gängig ist, dass es eben PsychiaterInnen gibt, die dann eben Medikamente verschreiben, aber dass es sonst eben nicht Psychotherapie wie hier bei uns gibt. Und da auch eben die Unsicherheiten, Ängste zu nehmen, indem wir uns Zeit zu nehmen, auch das zu erklären, was bedeutet Psychotherapie überhaupt.
Wie kann man da die Schwelle senken?
Das ist ja so ein Grundthema, ne? Das ist natürlich je nach Kultur unterschiedlich stark ausgeprägt, aber ich würde sagen, auch bei uns ist es jetzt noch nicht so, dass es in Deutschland, dass jede Person sagen würde, kein Problem, ich mache eine Psychotherapie, da ist irgendwie gar kein Stigma oder sowas. Das heißt, grundsätzlich finde ich zum Beispiel diesen Vergleich mit Fachärztinnen immer ganz gut. So, wenn du jetzt zum Beispiel dir das Bein brichst, dann holst du dir da auch Hilfe, weil du keine Expertin bist für Orthopädie oder sowas. Das ist was ich auch in der Beratung gerne nutze. Also nicht bei Segimi, aber bei der Beratung, die ich mache. Ja, und da auch eine Offenheit und auch ein Verständnis dafür, dass es schwierig ist. Das ist, glaube ich, so Grund das Wichtigste, nicht zu sagen, hey, das ist doch kein Problem, macht natürlich so, sondern da irgendwie die Ängste vielleicht auch einzuholen, abzufragen, was genau sind die Ängste.
Ja, das, was du gerade gesagt hast, finde ich auch sehr schön, tatsächlich mit Metaphern zu arbeiten. Ich mache auch die Erfahrung, dass das sehr hilft, weil die dann ein klareres Bild davon bekommen, was Psychotherapie bedeutet. Und ich mache die Erfahrung, dass wenn die einmal bei uns sind und sich Zeit genommen wird, was das bedeutet, wenn auch nochmal auf die Schweigepflicht genauer eingegangen wird, dass die dann auch gerne wiederkommen. Ich habe schon den Eindruck, dass das hilfreich ist und dass da auch viele Ängste genommen werden. Und denen auch zu erklären, was wir nicht machen, ist hilfreich. Also denen zu sagen, es geht jetzt nicht darum, dass sie in ein Krankenhaus kommen. So, weil das ist auch oft das, was dann irgendwie die Sorge ist. Ja. Oh, Psychologin, dann bedeutet das, ich werde jetzt eingewiesen. Ja. Also auch dazu sagen. Und auch, dass es freiwillig ist. Also das ist ganz, ganz wichtig, die Kontrolle bei den KlientInnen zu lassen, dass die wissen, die dürfen wiederkommen. Wenn die aber nicht möchten, dann brauchen die auch keinen Grund dafür, sondern die dürfen sich entscheiden, ob die einen zweiten Termin, dritten Termin wahrnehmen oder aber auch nicht.
Und du sagst Metaphern und ich bin auch eine große Freundin von Metaphern. Hast du so ein, zwei Lieblingsmetaphern, die du gerne benutzt?
Tatsächlich war die eine Metapher zur Erklärung von Psychotherapie, genau die Metapher, die meine Kollegin Clara gerade benannt hatte. Also mit dem, wenn sie sich den Arm brechen, was würden sie dann machen? Und dann genau mit dir zu besprechen, dann machen sie erstmal einen Termin, dann wird geröntgt und dann auch darauf eingehen, dass der Arm dann ja nicht gleich wieder bewegt werden kann, nachdem der Gips ab ist, sondern dass das ja dann langsam wieder ans Trainieren geht und langsame Bewegung, bis irgendwann der Arm wieder funktioniert. Und dass es aber auch sein kann, dass dann bestimmte Belastungen auf den Arm ausgeübt werden, die auf einmal doch wieder zum Schmerz führen, obwohl es eigentlich schon besser war. Und damit ja, kann man den Prozess von Psychotherapie gut erklären, dass es eben ein längerer Weg ist, dass es ein Prozess ist, dass es ihm besser gehen wird, dass es aber auch eben Training braucht, Übung braucht.
Schwierig ist es, wenn Menschen dann sagen, nee, zum Arzt will ich auch nicht gehen, was mache ich auch nicht. Dann wird es schwieriger.
Ja, ich dachte gerade, ich benutze ganz oft auch Sportmetaphern. Mhm. Ist ja ähnlich.
Was ich auch immer schön finde als Metapher, um zu erklären, warum Symptome wie Ängste, depressive Verstimmungen nach traumatischen Erlebnissen ausgelöst werden, ist die Schrankmetapher. Ja. Wahrscheinlich auch kennst, genau, um denen eben zu zeigen, so worum geht es, warum ist es nicht hilfreich, die Erfahrungen versuchen zu vermeiden, zu vergessen und dass es eben wichtig ist, die einzelnen Klamottenstücke sozusagen nochmal rauszuholen, nochmal anzuschauen, zu falten und wieder zurückzulegen, da auch mit dem Bild, dem zu verdeutlichen, was da auch im Gedächtnis überhaupt passiert während eines traumatischen Erlebnisses, das erlebe ich auch als sehr hilfreich.
Also wenn der Schrank überfüllt ist und die Schranktüren immer wieder aufgehen und alles rausfällt und man es dann wieder schnell zurückstopft und versucht, die Schranktür zuzuhalten.
Genau.
Ja. Was sind denn goldene und was sind schwierige Momente in eurer Arbeit?
Fang erstmal mit den schwierigen an, dann kann ich danach die goldenen benennen. Die schwierigen sind zum einen die strukturellen Hürden. Tatsächlich. Da würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, also eben mit der Psychotherapiesuche. Dann, was ich persönlich schwierig finde, ist Thema Abschiebung. Da erinnere ich eine Familie, wo die mit drei kleinen Kindern hierher gekommen sind und wo Abschiebung gedroht hat und tatsächlich auch fast durchgeführt worden wäre, wie die dann nachts abgeholt, also ja, morgens abgeholt wurden. Für die schien es aber nachts zu sein, weil es war im Winter und dann eben 5 Uhr morgens und so eine Morgendämmerung. Das finde ich, ja, eine sehr, sehr schwierige Situation, weil eben oft auch diese Unsicherheit vorherrschend ist und wir können diese Unsicherheit natürlich auch nicht nehmen. So in dem Fall ging es auch nicht darum, dass wir jetzt gucken, wie die diese Unsicherheit nicht mehr haben sollen, weil natürlich ist die Unsicherheit real und es ist dann auch eingekehrt und da geht es dann ganz viel um Aushalten, die Ängste, die Unsicherheiten auszuhalten. Was ich noch sehr schwierig auszuhalten finde, ist, wenn Angehörige von KlientInnen, die bei uns in der Beratung sind, im Heimatland versterben, weil es ja eben für unsere KlientInnen dann nicht die Möglichkeit gibt, dahin zu gehen, sich zu verabschieden, also auch wenn Mutter oder Vater krank ist, auch dann gibt es nicht die Möglichkeit, einmal hinzugehen. Und auch da merke ich so im Beratungskontext, dass ja mir das sehr nahe geht.
Ich mache vielleicht mal mit was Schönem weiter und einer goldenen Erfahrung. Ich finde es tatsächlich immer total schön, wenn wir mit neuen PsychotherapeutInnen oder FachärztInnen zusammenarbeiten, weil das so ein schönes Gefühl ist. Oft ist dann eine totale Freude auch. Ach, wie schön, ich kann jetzt diesen Menschen helfen und ich habe eben die Unterstützung durch DolmetscherInnen jetzt. Ich habe diese Möglichkeit und das finde ich immer total schön, weil es halt einfach das breiter streut und mehr Menschen davon wissen und mehr Menschen auch ein Bewusstsein dafür bekommen, wie wichtig das ist und wie wertvoll auch die Arbeit des Dolmetschens ist, die ja oft wie bei manchen freiberuflichen Tätigkeiten vielleicht nicht so wahrgenommen wird. Und das finde ich so total schön, wenn uns auch mal auch Feedback erreicht von Ärztinnen oder Psychotherapeutinnen, wie sehr sie sich freuen und wie dankbar sie dafür sind. Und
ja, auch bei uns gibt es dann auch viele schöne Momente. Zum einen überhaupt die Dankbarkeit, die uns entgegengebracht wird, weil die einen Raum haben, in dem sie sich sicher fühlen, in dem sie über ihre Gefühle sprechen können, in dem sie ihre Gedanken teilen können. Dann auch der Moment, wenn dann ein Psychotherapieplatz gefunden worden ist. Und ja, auch diese Hoffnung, die sie irgendwie dann auch wieder entwickeln. Also es ist oft, dann kommen die hin und sehen irgendwie nicht mehr richtig das Licht am Ende des Tunnels und wie dann im Laufe der Beratung auch wieder Hoffnung entsteht. Und ja, mit der Gruppe hatte ich ja vorhin schon gesagt, das sind auch, da war eigentlich jede Stunde ein goldener Moment, weil zusammen viel Belastendes geteilt wurde, aber dann auch wieder viel gelacht wurde und Humor dabei war und eine, ja, so viele Ressourcen, die sie dann auch wieder aufrufen konnten, weil sie in der Gruppe diesen Raum hatten, miteinander ihre Erfahrungen zu teilen, sich gegenseitig auch Tipps zu geben, was auch sehr hilfreich ist.
Ja, was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist auf jeden Fall auch die Zusammenarbeit mit den DolmetscherInnen, weil wir eben, wie gesagt, auch die Auswahlgespräche sozusagen führen und wir fragen auch unter anderem, was die Menschen motiviert, überhaupt zu dolmetschen. Und ich glaube, dass auf jeden Fall 99% aller DolmetscherInnen sagen immer, dass sie helfen möchten, dass sie da eine Schnittstelle darstellen möchten. Und das berührt mich immer total. Also es ist einfach ein schönes Gefühl, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sagen, sie möchten. Ja, das ist einfach eine schöne Motivation, diesen Beruf auszuüben. Das finde ich immer total, berührt mich immer.
Ja, und Bersche, jetzt hast du gerade gesagt, wenn der Therapieplatz gefunden ist. Und ja, ich hänge ein bisschen noch an der Frage, weil du bist Psychotherapeutin in Ausbildung, ich bin auch Psychotherapeutin in Ausbildung und ich habe das bisher noch nicht erlebt, dass das viel Kontext im Rahmen der Ausbildung ist. Also ich weiß, ich habe schon mal mit einer Therapeutin, die auch mit CGMI zusammengearbeitet hat, da ein Seminar gehabt vor langer Zeit. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wo es mir im Ausbildungskontext mal so über den Weg gelaufen ist, direkt neben vielleicht mal einem Rassismus-Seminar. Aber wie denkst du darüber? Sollte das in den Ausbildungsinstituten mehr integriert werden? Ist das was überhaupt funktionieren kann?
Ja, bei mir im Ausbildungsinstitut ist es ähnlich. Wir hatten ein Seminar zu interkultureller Arbeit. Das war leider tatsächlich ja der einzige Schnittpunkt dann auch zu SEGEMI. Es wird gerade bei uns mindestens nicht mit Dolmetschenden gearbeitet. Ich glaube aber, dass es ein Ausbildungsinstitut gibt, was schon...
Ja, das ist prinzipiell möglich, dass auch Psychotherapeutinnen in Ausbildung arbeiten.
Deswegen. Aber ich denke, das wäre sicherlich sinnvoll, da auch tatsächlich mehr Kooperation nochmal einzugehen, weil da sind einfach ja mehr PsychotherapeutInnen in Ausbildung tätig, die auch diese Arbeit gut machen könnten.
Das heißt, auch PsychotherapeutInnen in Ausbildung können sich bei euch melden.
Ja.
Was waren denn entscheidende Dinge, die ihr in der Arbeit gelernt habt?
in meiner Arbeit, speziell bei Segeni, wo ich einfach jetzt viel mit Klientinnen arbeite, die etwas Traumatisches erlebt haben, war das Entscheidende für mich, wie wichtig ein sicherer Rahmen ist und dass das nicht erst bei mir im Beratungsraum losgeht, sondern schon am Telefon. Also wie stellen wir sicher, dass die das auch irgendwie verstehen? Wie ist der Eingangsbereich eingerichtet? Wie können wir die empfangen, ne? Dass immer eine Person nach vorne geht und die Person begrüßt? Wie wichtig es auch ist, auf Dinge zu achten, wie was zu trinken anzubieten, also wirklich so einen Raum zu schaffen, was denen Sicherheit gibt, dass das schon dazu führen kann, dass die dann im Beratungskontakt schon so eine gewisse, ja, so ein Wohlfühlen, Stabilität, Sicherheit mitbringen. Das ist so das eine, was ich speziell mit dieser Zielgruppe gelernt habe. Und dann in dem Kontext natürlich auch, was ich vorhin schon sagte, die Kontrolle. Also immer wieder den ja auch wieder zurückzugehen, dass die Kontrolle haben, damit wir nicht im Beratungskontext diese Grenzüberschreitungen, die oft erlebt wurden, dass Bedürfnisse nicht erfüllt wurden oder ignoriert wurden, dass wir das nicht wiederholen im Beratungskontakt, sondern dass die frei entscheiden.
Ja, bei mir ist ganz viel im Bereich Dolmetschen tatsächlich. Ich komme ja auch aus einem anderen Bereich, bin ja auch Psychologin und hatte noch gar nicht so wahnsinnig viele Berührungspunkte damit, außer jetzt so private. Ich habe auch einen multikulturellen Hintergrund, aber so im Bereich Dolmetschen war ich davor nie tätig und auch viele strukturelle Spezifika, eben sowas wie, wie ist das mit Ausbildung und dass da auch viel irgendwie Unsicherheiten und in der Schwebe und wenig Wertschätzung auch teilweise für den Beruf, für die Tätigkeit, da habe ich total viel dazu gelernt, einfach eine ganz neue Berufsgruppe auch kennengelernt und was damit alles einhergeht und die Relevanz und ja.
Was denken denn andere über eure Arbeit, was vielleicht gar nicht stimmt?
Ich höre in meinem Bekanntenkreis oft, wie hältst du das aus? Du bist doch tagtäglich mit belastenden Themen konfrontiert. Ich könnte das nicht. So. Und ja, es stimmt natürlich, dass es auch speziell bei Segemi natürlich Themen sind, die sehr schwierig sind, die belastend sind. Und gleichzeitig ist es so, wie ich auch vorhin sagte, der Gruppe, der Humor, der da auch war, auch in den Einzelgesprächen so. Es ist nicht so, dass wir da nur mit ernster Miene sitzen und nur geweint wird, sondern gerade im Beratungskontext geht es ja auch darum, die Ressourcen zu fördern, eher zu stabilisieren, eher zu gucken, wo gibt es aber auch noch gute Momente, woraus sie Kraft schöpfen können. Und da kann durchaus auch mal gelacht werden oder ein Witz gebracht werden. Und natürlich haben die Menschen viel, viel Schlimmes erlebt. Und trotzdem haben die Personen auch ihre Kraftquellen, wie wir es bis hierhin auch geschafft haben, so, und die kann man fördern und die sind vielleicht oft dann irgendwie versteckt, weil gerade die akuten Stressoren so im Vordergrund stehen, aber die können wir im Beratungskontext dann auch nochmal zusammen hervorholen.
Und was hat euch beide genau in dieses Feld gebracht?
Also bei mir war es so, dass ich jetzt, als ich war davor bei Krone tätig, das ist ein Bildungsträger, wo es ja, um Wiedereingliederung ging. Und ich hatte dann Lust auf was Neues. Und mir war es wichtig, eben im sozialen Sektor im weitesten Sinne zu bleiben. Und damals war es tatsächlich bei mir so, dass ich auch geguckt habe, was so ausgeschrieben war. Und ich hatte davor von Segemi noch nie gehört. Und es war super schnell so, dass ich das total schön fand, also das, den ganzen Verein, was dahinter steht, die konkrete Arbeit, den Bereich Dolmetschen fand ich super, super spannend. Ich bin mit mehreren Sprachen auch irgendwie aufgewachsen, da mehr Berührungspunkte zu haben, hat mich total fasziniert und interessiert. Und ja, also ein bisschen Zufall und dann hat es aber sehr schnell gepasst. Also ich finde, das kennen wahrscheinlich viele so, wenn sie auf Jobsuche sind, das ist irgendwie alles, ja, und kann ich mir schon irgendwie, weiß nicht und so, gucken wir mal. Und das war tatsächlich dann super schnell so. Ich dachte, krass, das klingt richtig, richtig schön.
Das Thema Migration ist etwas, was mich eigentlich schon das ganze Leben begleitet, weil meine Eltern migriert sind. Die stammen aus Afghanistan und dadurch habe ich natürlich auch Geschichten gehört, wie die damals gelebt haben, wie die Flucht erlebt haben, mit was für anfänglichen Schwierigkeiten die konfrontiert waren, als die dann hier angekommen sind. Und dann auch später als Jugendliche war dann, das war glaube ich auch so ein ausschlaggebender Punkt, dass ich auch mehr in diesen Bereich reingeschaut habe, hatten wir ein Pflegekind, also ich hatte eine Pflegeschwester aus Afghanistan, wo nochmal sehr deutlich wurde, was für Belastungen sich aufgrund des Krieges, aufgrund der Armut bei ihr entwickelt hatten und wo ich einfach auch gemerkt habe, wie schön es war, dass sie hier Anbindung gefunden hatte, dass hier Organisationen waren, die geholfen haben, dass es Vereine gab, die überhaupt ermöglicht haben, dass das Mädchen hier hergebracht werden konnte, um eine Behandlung zu bekommen, so dass ich eigentlich ja mein Leben lang mit dem Thema in Berührung kam und ich selbst spreche auch Dari und Farsi und kann damit auch die Beratung bei uns auf diesen beiden Sprachen dann ohne Dolmetschende durchführen und ja, es gibt mir ganz viel ein Teil in dem System zu sein, die gerade die Menschen auch in der Anfangszeit unterstützend zur Seite stehen können.
Das war bei mir tatsächlich auch so, also meine Mama ist Ungarin und aus dem ehemaligen Siebenbürgen und auch geflohen nach Deutschland damals. Und sie hat mir auch immer sehr viel darüber erzählt, gerade im Bereich Sprache. So, die deutsche Sprache ist ja nun mal wirklich nicht besonders leicht zu lernen und das hat mich dann immer fasziniert. Und es ist schön, da, wie du sagst, da jetzt in dem Bereich tätig zu sein.
Ich habe ja immer eine Frage aus der letzten Podcast-Folge und ich habe euch ja vorhin schon verraten, dass es das letzte Mal um transkulturelle Psychotherapie ging mit Janan Baskin und ihre Frage an euch ist, beziehungsweise zwei, die erste ist, was können wir als einzelne Menschen zum Beispiel im eigenen Stadtteil tun, damit wir gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern?
Als ersten Schritt würde ich, glaube ich, mich informieren und gucken, welche Angebote gibt es vielleicht schon, wo kann ich mich vielleicht engagieren bei bestehenden, zum Beispiel Vereinen, Organisationen. Es gibt ja oft im Stadtteil irgendwie ja Zusammenschlüsse, auch aus Privatpersonen oder aus geförderten Vereinen, die sich für sowas einsetzen. Und dann zu gucken, wenn ich sage, ich möchte mich engagieren und ich bin irgendwie nicht zufrieden mit dem Angebot, da vielleicht dann auch zu sagen, okay, wenn mir das wichtig ist und ich den Mut habe, dann starte ich was, vielleicht mich mit Leuten zu vernetzen, die ich kenne. Also oft fühlt sich das so an, oh Gott, wie soll ich denn irgendwie sowas anfangen? Und gleichzeitig kennen wir ja alle einen bestimmten Personenkreis. Und da vielleicht mal zu fragen, vielleicht hat irgendjemand dieselbe Idee oder denselben Wunsch.
Ja, ich würde mich dem anschließen. Es gibt ja in jedem Stadtteil fast auch so Angebote und darauf zu schauen, was kann ich tun? Oder aber auch, wenn ich mit Menschen in Kontakt komme, die in diesem Stadtteil leben und gerade geflüchtet sind oder aber auch schon länger hier sind und auch zu gucken, ob es in den Wohnunterkünften die Möglichkeit gibt, zu unterstützen. Und ich würde auch sagen, erstmal zuhören. Also auch, ich glaube, das ist schon ganz viel, wenn die Menschen das Gefühl haben, ihnen wird zugehört, die Menschen haben Interesse an denen. Selbst wenn man irgendwie sagt, ich kann jetzt gerade gar nicht groß tun oder ich habe jetzt gerade auch nicht die Kapazitäten, also eher einfach auch zu gucken, wenn man im Kontakt dann kommt, da eben diese Offenheit zu behalten. Und das hattest du ja eingangs schon mal gesagt, sich selbst auch immer wieder zu hinterfragen, was habe ich für Vorurteile und versuchen, mit den Menschen in Kontakt zu kommen und auch zu gucken, bestätigt sich mein Vorurteil oder mache ich jetzt komplett andere Erfahrungen?
Gibt es so kleine Dinge oder Angewohnheiten, die ihr selber habt, wo ihr das ganz bewusst macht?
Du meinst das Vorurteil hinterfragen?
Ja, oder so einen Zusammenhalt fördern oder so einen Vorteil zu haben, wie so kann ich etwas vielleicht auflösen.
Also das ist jetzt wirklich eine Kleinigkeit, aber was ich zum Beispiel versuche, und zwar auch viel mehr als früher, weil ich da jetzt mehr Achtsamkeit dafür habe, wenn ich einfach unterwegs bin, mehr Augen und Ohren irgendwie offen zu halten. Es ist ja oft nicht so leicht, weil wir oft dann irgendwie am Handy sind oder irgendwie nicht so für die Umgebung offen. Und wenn man zum Beispiel angesprochen wird auf der Straße, sei es wegen nach dem Weg fragen oder was auch immer, da diese Haltung zu haben, zum Beispiel eben zuzuhören, offen dafür zu sein, nicht einfach weiterzugehen. Und das ist ein kleiner Schritt, aber da die Achtsamkeit dafür zu haben, dass wir in einer Gesellschaft leben und dass da andere Menschen sind. Und ich habe ganz viel in meinem eigenen Kopf, aber vielleicht ist ja irgendwo gerade Bedarf oder einfach eine Frage oder so.
Ja, auch, das ist ja ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst, dieses, auch wenn ich das gerade nicht einbauen kann, das jetzt unbedingt in einem Verein mit unterstützen kann, kann ich ja trotzdem, wenn ich achtsam bin, ja auch mal merken, da steht eine Person, die guckt ganz fragend durch die Gegend, dann kann ich, wenn ich gerade noch 5 Minuten habe, die Person fragen, ob ich ihr irgendwie helfen kann, selbst wenn die Sprache eine Barriere ist, geht es mittlerweile ganz gut, nur mit Händen und Füßen oder irgendwie für die Person, ob ihrem Handy Google Maps anmachen, wenn sie das möchte. Also da einfach so eine Achtsamkeit zu haben, dass es ja viele Menschen in unserer Gesellschaft gibt, die sehr dankbar und erleichtert wären, auch für die Unterstützung.
Ich finde immer toll, wenn Orte der Begegnung entstehen. Also da denke ich, kann auch, ich denke gerade so, kennt ihr Altona macht auf? Wo so im Stadtteil von Balkon zu Balkon gegangen wird und es gibt so ganz unterschiedliche Performances und alle Menschen, die da irgendwie wohnen, können einen Teil dazu beitragen, ob das ein Lied singen ist oder was aus einem Buch vorlesen. Oder man kann, wenn man da keinen eigenen Balkon hat, auch fragen, gibt es irgendwie einen Balkon, wo wir aufgenommen werden, um was zu zeigen? Wo auch ja Menschen, die sich gar nicht kennen, aber vielleicht irgendwie aus dem Stadtteil kommen oder vielleicht auch von weiter weg, ja, sich einfach so ganz nachbarschaftlich treffen. Und es ist so ein ganz ungezwungener Ort, aber da entsteht ja auch sowas wie Begegnung, wo ich immer denke, da kann so Kunst und Kultur auch ganz viel.
Ja, das wäre toll, solche Begegnungsstätten, weil von den Angeboten, von denen ich vorher geredet habe, das sind ja dann oft sehr spezielle Angebote, auch auf die Zielgruppe ausgerichtet. Also in Altona gibt es ja zum Beispiel Flachs, die natürlich viele Angebote auch haben, wo aber dann auch die Frage ist, gelingt da auch die Integration zu, nun gerade wenn wir jetzt von Menschen sprechen, die noch in der Wohnunterkunft, in der Erstaufnahmeeinrichtung oder so leben, wäre es natürlich toll, wenn es genau solche Veranstaltungen geben würde, wo ein Stadtteilfest stattfindet mit verschiedenen kulturellen Angeboten.
Und was da, glaube ich, auch wichtig ist, im Veranstaltungsbereich merke ich das, wie was für eine große Wirkung auch einfach Repräsentation hat. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Shows mache, dann achte ich drauf oder wir versuchen divers das zu repräsentieren auf der Bühne und ich habe total die Erfahrung gemacht, in manchen Bereichen, zum Beispiel im Comedy-Bereich, sind Männer überrepräsentiert zum Beispiel. Und wir machen halt die Erfahrung, wenn wir halt mehr Frauen auf der Bühne haben, dann melden sich auch wieder mehr Frauen. Und das ist mit verschiedenen Kulturen natürlich das Gleiche. Das heißt, da irgendwie die Offenheit auch nach außen hin zu präsentieren, so bei Veranstaltungen zum Beispiel, weil Menschen da auch ermutigt sind, mitzumachen und das ist nicht so ein, hier, das sind irgendwie deutsche Veranstaltungen oder sowas.
Und da denke ich gerade, wo du das sagst, da fängt's ja auch schon früher an. Ne? Wie erreiche ich denn die Menschen, die vielleicht auch sehr viel schwieriger da ankommen oder überhaupt auf die Idee kommen, ich könnte dran teilnehmen? Denke ich gerade, weil du sagst, du kommst aus dem Poetry Slam. Ich war mal auf einer Veranstaltung, wo gehörlose Menschen Poetry Slam gemacht haben und ich war ganz beeindruckt davon und dachte auch, dass, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber ich weiß gar nicht, ob ich in der Situation auf die Idee, es klingt jetzt so blöd, gekommen wäre, ich wende mich da dran. Oder also es ist ja auch mit die Verantwortung von den Menschen, die was initiieren, zu gucken, wie kann ich andere Leute mit reinbringen. Und das heißt ja vielleicht nicht nur die sozialen Träger und Vereine, sondern betrifft dann auch andere Bereiche. Wen setze ich in welche Position?
Genau.
Welche Angebote schaffe ich? Wie baue ich Barrieren ab, die da sind? Habe ich Zugänge für Menschen, die einen Rollstuhl brauchen?
Und das ist auch echt wichtig, das als eigenen Punkt irgendwie aufzunehmen und zu sagen, das hat eine Relevanz für mich und nicht ich, also das ist halt das, was noch schade ist. Es ergibt sich nicht einfach so, wie du sagst, ne? Wenn ich möchte, dass auch gehörlose Menschen sich wohlfühlen auf der Bühne, dann muss ich eventuell mich um DolmetscherInnen kümmern zum Beispiel oder eben sagen, wie trete ich an die heran und so weiter. Und das ist halt einfach ein eigener Punkt und das ist manchmal auch ein extra Aufwand und eine extra Meile, die man sich dann bewusst machen sollte, so finde ich, da, wo ich persönlich sage, das ist es mir wert, da müssen natürlich alle schauen, wie sie sich für mich entscheiden, aber.
Die zweite Frage ist, was können wir als einzelne Menschen machen, damit möglichst viele Menschen medizinische Behandlung erhalten?
Als einzelne Menschen, nicht strukturell, ne?
Boah. Ich war auch eher auf der strukturellen Ebene gerade, muss ich tatsächlich sagen, dass ich gerade im Hinblick auf Therapie eher dachte, es bräuchte ja mehr Kassensitze. Es ist ja nicht nur ein Problem, was uns jetzt bei Segeni begegnet, sondern es ist ja auch bei uns Deutschsprachigen ein großes Problem, einen Therapieplatz zu bekommen. Da sind so lange Wartezeiten, dass es dann ja eher die Frage ist, wie können wir da auch präventiv vorgehen, damit eben nicht die Person dann am Ende in die Psychiatrie muss, wenn sie eigentlich schon rechtzeitig anfängt, sich um einen Therapieplatz zu kümmern, leider keinen bekommt und dann die Symptomatik sich so sehr verschlimmert, dass sie dann am Ende doch in die Psychiatrie muss. So, also als einzelne Person ist es wahrscheinlich, würde ich sagen, wichtig, da in die Kommunikation zu gehen, also auch miteinander zu gucken, was gibt es für Angebote, wie kann ich auch Menschen dabei unterstützen, wenn die eine medizinische Behandlung brauchen, egal aus welchem Kulturkreis, ja, mich eben informieren, was gibt es für Angebote, weil ich auch denke, dass auch unser Angebot jetzt nicht jedem bewusst ist natürlich, dass wir überhaupt diesen Dolmetschpool auch haben, dass es die Möglichkeit gibt, dies kostenlos auch in Anspruch zu nehmen.
Ja, das ist, also ich finde es auch nicht so leicht, ich finde es auch vielleicht ein bisschen wie bei der Klimakrise. Es gibt Dinge, die wir einzeln tun können und trotzdem finde ich es wichtig, das nicht eine Verantwortung zu sehr zu verschieben von dem, was wirklich auch strukturelles einfach Thema ist. Also sowas wie Kassensitze zum Beispiel. Es gibt ja genug Menschen, die PsychotherapeutInnen werden wollen, oder genug weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mehr als Kassensitze zum Beispiel, ne? Und dasselbe bei fachärztlichen Terminen, das kennen wir schon als ja, hier deutschsprachige Personen, dass ich irgendwo 6 Monate warte, außer ich bin privatversichert, dann kann ich übermorgen hingehen. So. Und da diese strukturellen Ungleichheiten ist, finde ich schon wichtig, auf jeden Fall dazu zu sagen. Und trotzdem gibt es natürlich die Möglichkeit, auch als einzelne Person, auch im Umfeld Augen und Ohren offen zu halten, wenn ich auch merke, jemand hat zum Beispiel Probleme, einen fachärztlichen Termin zu bekommen, zum Beispiel aufgrund von sprachlichen Barrieren oder sowas, da offen zu sein. Ja, ich meine, was da, ich weiß nicht, ob das vielleicht schon zu viel ist, aber ich denke mir, dass viele, zum Beispiel gerade Ärzte oder auch PsychotherapeutInnen, wenn du eine lange Warteliste hast und dann guckst irgendwie, wen nehme ich dran, da sind dann auf jeden Fall irgendwie Vorurteile, die mit reinspielen, wie auch bei Wohnungssuche oder sowas. Man kann natürlich als einzelne Person versuchen, in sozialen Interaktionen, also ich versuche das gerne, in sozialen Interaktionen Dinge aufzuzeigen, ne? Wenn, vielleicht hat man zum Beispiel eine Ärztin im Freundeskreis, so. Und dann unterhält man sich mit ihr und merkt, oh, da sind irgendwie Vorurteile, zum Beispiel das dann anzusprechen. Und dann im größeren Sinne vielleicht kann das was bewirken, dass sie dann, wenn sie eine Liste hat, da ein bisschen offener rangeht, zum Beispiel. Also gerade FachärztInnen, irgendwer kennt, also wir kennen wahrscheinlich alle eine Ärztin, so, das wäre vielleicht so der erste Anhaltspunkt. Da im Gespräch mal.
Ja, und vielleicht auch noch als Einzelperson Petition unterschreiben.
Das also stimmt.
Wenn gerade im Gesundheitswesen sind der einen oder dem anderen auch mal Petition begegnet, mir nicht einfach in den Spam-Ordner, sondern erstmal zu gucken, worum handelt es sich und wenn ich dafür einstehe oder dann gerne auch unterschreiben.
Ja,
so. Also es ist ja auch, wenn wir gerade auf der strukturellen Ebene sind, passt es ja ganz gut. Wir als PSZ werden ja nicht von der Stadt finanziert, sondern wir werden durch andere Stellen finanziert. So, auch da ist es natürlich ein Problem, was erstmal auf struktureller Ebene auch angegangen werden müsste. Also das Bewusstsein zu haben, es ist eine lückenhafte Versorgungslage und es ist wichtig, dass die psychosozialen Zentren finanziert werden, um auch weiterhin kontinuierlich eine gute Arbeit zu gewährleisten und genug Menschen auch versorgen zu können.
Ja.
Welche Frage möchtet ihr denn gerne der nächsten Person, die hier zu Gast ist, stellen?
Ja, wir würden die nächste Person gerne fragen, welches Schubladendenken oder Vorurteil hatte die Person vielleicht gegenüber einem anderen Kulturkreis, die sich im Kontakt oder durch Erfahrung nicht bestätigt hat.
Habt ihr da selber eins?
Also ich muss sagen, ich bin mit sehr vielen, wie wir alle wahrscheinlich, mit sehr vielen Vorurteilen aufgewachsen, auch mit sehr vielen positiven, ne? Und zum Beispiel bin ich mit 16 nach Spanien gezogen und da hatte ich auch so ein Bild zum Beispiel von SpanierInnen, so ein fröhliches, ein offenes, ein lautes Bild zum Beispiel. Und ich habe da 2,5 Jahre gelebt und sehr viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Und so ist das wahrscheinlich bei sehr vielen Kulturkreisen. Und da waren ruhigere Menschen dabei und da waren lautere Menschen dabei. Und
das ist eine gute Frage und ich bin mir durchaus bewusst, dass es bei mir im Leben sicherlich auch natürlich so ein Denken auch gegeben hat, gibt, was mir jetzt gerade einfällt, wo ich einfach auch durchsehe, mir eine andere Erfahrung mache, ist, dass ich am Anfang schon die Sorge hatte, gerade im Beratungskontext mit männlichen Klienten, die älter sind als ich, dass ich da nicht für voll genommen werde, dass da ja dieses Rollenbild vielleicht so ist, dass ich denen als Frau jetzt keine Unterstützung sein kann und was sich nicht bestätigt. Also natürlich, es gibt durchaus ja auch, aber das gibt es in jeder Kultur, dass vielleicht die Frau noch nicht als gleichberechtigt gesehen wird wie der Mann und dass sich das nicht nur auf einen Kulturkreis bezieht, sondern dass das ein generelles Thema ist, wo ja schon viel passiert ist. Aber das wäre so etwas, wo ich anfänglich die Sorge hatte und jetzt sehr schöne Erfahrungen mache, dass die wiederkommen, dass die Beratung erfolgreich ist, dass die Übungen durchführen zu Hause, die wir gemeinsam besprechen.
Und du?
Ja, mir ist gerade eine Sache eingefallen, die vielleicht gar nicht das ganz genau ist. Ich musste dran denken, wie ich am UKE mal auf einem Symposium war, wo es um Intergeschlechtlichkeit ging. Und da ein Mensch berichtet hat und mir klar wurde, wo eigentlich auch meine oder wo ich da einen blinden Fleck hatte, so in dieses Denken reinzukommen, wie ist es eigentlich, wenn ich annehme, ich habe ein Geschlecht, für das es gar keine eigene Kategorie gibt, für das es keine eigene Toilette gibt, was ja von früh an wird immer unterschieden in Jungs und Mädchen, in diese Zweigeschlechtlichkeit, die ja gar nicht biologische Realität ist und dass das etwas ist, was mir einfach noch nicht so begegnet ist oder wo ich auch persönlich vorher niemanden wissentlich kannte. Und das halt so eine Frage wie, was ist es denn, Junge oder Mädchen, was man vielleicht beim, oder was wird es denn? Dass das mir gar nicht so bewusst war als schwierige Frage, wie zum Beispiel ganz klar die Frage, wo kommst du denn her, die vielleicht auch irgendwie in meiner Kindheit noch gar nicht, wo es nicht das Bewusstsein dafür gab, was da eigentlich alles mit drin steckt. Und da musste ich gerade so dran denken. So dieses vielleicht kennt man in einigen Bereichen Diskriminierungserfahrungen und andere sind so erstmal blinde Flecken, die man sich dann erarbeiten kann im besten Fall.
Und da wieder ist es so wichtig, finde ich, oft neigen wir Menschen ja dazu, natürlich, wir wollen uns nicht schlecht fühlen. Das heißt, von sich zu denken, oh, ich habe rassistische Gedanken oder sexistische Gedanken, fühlt sich total blöd an. Und weil man dann sagt, ich bin ja keine Rassistin. So. Und in dem Moment, in dem, also für mich war da total viel Erleichterung, in dem Moment, in dem ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich habe Vorurteilsgedanken, ich habe rassistische Gedanken, ich habe sexistische Gedanken, weil wir so in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind. Aber das ist okay, wenn ich es mir bewusst mache und versuche dran zu arbeiten. Deswegen bin ich kein schlechter Mensch, deswegen bin ich und so weiter und so fort. Und für mich war das total die Erleichterung, aber ich erlebe, dass das vielen Menschen sehr schwer fällt und gleichzeitig aber so wertvoll sein kann, wenn man dafür dann wirklich offen sein kann für neue Erfahrungen.
Ja, es ist nicht einfach, ne? Wegschieben hilft nicht, ja. Verleugnen hilft nicht. Ja. Und gleichzeitig, ja, ist, glaube ich, auch diese Scham oder die Angst, komme ich da in ein Fettnäpfchen, verletze ich jemanden, sehe ich da Sachen an mir, die mir selbst gar nicht lieb sind, die nicht zu meinem Selbstbild passen, als möglichst vorurteilsfreier Mensch, ja, der ich vielleicht sein will. Ja. Wenn ihr eine SMS schreiben könntet, an eine Gruppe von Menschen, egal welche Gruppe, wem würdet ihr schreiben und was würdet ihr schreiben?
Also das Thema Kassensitze, das wäre schon was, was ich, das ist so ein konkreter, es ist halt die Frage in der SMS, man schreibt das halt und vielleicht passiert damit nichts. Aber wenn dieser SMS, wer da mitschwingt, das bewirkt dann auf jeden Fall auch was und wird nicht einfach nur gelöscht, dann finde ich es schön, jetzt in diesem ganz konkreten Beispiel zu bleiben, zu sagen, wir brauchen mehr Psychotherapie-Kassenplätze. Ich weiß nicht genau, wer diese SMS bekommen müsste.
Der Politik, ne?
Ja, ich würde viele SMS machen.
Auf die Versorgungslage aufmerksam machen, auf die Wichtigkeit auch, psychosozialen Zentren.
Ja. Und so gerade dieses Thema Lobby, also viele soziale Sektoren haben einfach nicht diese starke finanzielle Lobby, was sehr schade ist und was irgendwie den Schwerpunkt in der Gesellschaft so shiftet von dem, was wichtig ist und von dem, was irgendwie finanziell rentabel ist. Ne? Angefangen von Pflegekräften, die sehr schlecht verdienen. Und dann gibt es sehr reiche Berufe. Und ja.
Clara, Behashtag, gibt es was noch ungefragt oder ungesagt geblieben ist, aber hier noch Raum finden sollte?
Je nachdem, wer uns jetzt hier auch gerade hört, sind wir sehr offen für Kooperation und Netzwerkarbeit.
Ja, ich werde auf jeden Fall die Website verlinken. Das heißt, man kann zu euch Kontakt aufnehmen.
Ja,
sehr gerne.
Ja.
Dann vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zu sein. Und auch von meiner Seite, wir freuen uns immer im Podcast über Feedback, Gedanken, Anmerkungen oder auch neue Interviewgäste, wenn ihr sagt, zu dem Thema möchte ich gerne mal berichten. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr eine Bewertung dalasst. Und dann sagen wir für heute Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist ein Projekt von Der Hafen, Verein für psychosoziale Hilfe Harburg e.V.